2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Sigmund Mega hat verpennelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwochabend und ziemlich punktgenau 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor-dem-Spiel-Ausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Das Spiel des 28. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstagabend, dem 6. April um 20.30 Uhr im Wildpark in Karlsruhe statt. Es spielen dabei der Tabellensechste gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 28. Oktober am Millantor statt und endete durch ein furioses Tor von Philipp Treu in der Nachspielzeit mit 2:1 für uns. Mein Name ist Kasche und bei Twitter sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bis zum Samstagabend ist ja jetzt noch mal ein bisschen was hin. Daher schauen wir wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Seit 1973 41 Duelle beider Teams, wobei 2 Spiele in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga stattfanden, 1973. Satte 10 Duelle fanden in der ersten Liga statt und das Groß der Spiele, nämlich 29 in der zweiten. Die Gesamtbilanz spricht dabei leicht für uns. Wir erzielten 15 Siege, 16 Unentschieden und 10 Niederlagen. Die Auswärtsbilanz ist mehr als ausgeglichen, tendiert ein bisschen zu uns. 4 Niederlagen, 11 Unentschieden und 5 Siege. Mein heutiger Gesprächspartner war schon so oft als Gast bei Millanton, dass er schon fast als Mitglied der Redaktion gilt. Für diejenigen unter euch, die Jörn Kreuzer noch nicht kennen, stellt er sich dennoch kurz mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum KSC gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo Kasche. Danke erstmal für die Einladung. Mein Name ist Jörn. Ich wohne mittlerweile hier in Hamburg, schon seit 17 Jahren, unweit des Millerntors. Hatte auch beruflich eine Verbindung zum FC St. Pauli und bin aber nichtsdestotrotz seit den 90er Jahren Valencia, ich höre dir Trapsen, KSC-Fan gewissermaßen. Und genau, als ich noch im Süden gewohnt habe, bin ich relativ viel gefahren, fast alles Fahrer, könnte man sagen. Und jetzt, seitdem ich in Hamburg bin, versuche ich vor allem die Auswärtsspiele zu machen, von denen es ja einige gibt in der zweiten Liga, ist ja schon in Nordliga, kann man fast sagen. Möglicherweise ab Mai nicht mehr so. Aber das sehen wir dann noch. Genau, und ansonsten WhatsApp-Gruppe mit alten Freunden aus der Kurve, aber halt auch hier so einen kleinen Fanclub, inoffiziell die Reisegruppe Riesling, mit der wir ganz viel unterwegs sind. Zuletzt in Kiel.
Alles klar. Schön, dass du da bist, Jörn. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir beide sprechen. Mal übrigens bei der 10 Jahre Millanton-Feier haben wir uns getroffen. Hat mich auch sehr gefreut, dass du da warst. Aber bevor wir zum Spiel kommen und wir abschweifen über Partygeschichten, müssen wir, wie immer, wenn wir beide uns sehen oder hören, über ganz andere als das sportliche Thema sprechen. Yannick hat das im Oktober in seiner Sendung mit dir in Anlehnung an den Rasenfunk House of Karlsruhe genannt. Da warst du ja auch zu Gast bei Max. Könnt ihr euch gerne, liebe Hörer, ihr könnt das euch gerne ausführlich anhören. Ich verlinke es gerne. Aber lass uns mal im Schnelldurchlauf durch die Geschehnisse bis zum Oktober durchgehen, denn jetzt ist schon wieder viel Neues passiert. Ich will nur, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Also alles fing damit an, ich fange an und du darfst dann ergänzen. Alles fing damit an, am 1. April 2023, als Oliver Kreuzer fristlos entlassen worden ist.
Genau, wo der Verein dann irgendwie gesagt hat, Leute, die Nachricht ist kein April-Scherz, also die ist wirklich ernst gemeint. Man muss aber vielleicht dazu sagen, noch eine kleine Ergänzung, unmittelbar nachdem ich mit Yannick geredet habe, gab es Anfang November quasi den zweiten Teil von House of Karlsruhe beim Rasenfunk, das unbedingt auch verlinken, weil ist man so richtig auf dem Stand. Und mittlerweile ist es natürlich nach einem Jahr relativ schwer, das alles so in der Kürze zusammenzufassen. Ich glaube, im Kern ist ein Streit im Präsidium zunächst mal um die sportliche Ausrichtung. Aber ich glaube mittlerweile, ist es klar erkenntlich, dass die sich im Präsidium komplett verstritten haben. Und das schwelt jetzt quasi ein komplettes Jahr. Wir reden beim Präsidium quasi von einem fünfköpfigen, das Präsidium ist dreiköpfig mit Günter Pilarski und Martin Müller, Vizepräsidenten. Martin Müller wurde jetzt abgewählt, dazu kommen wir noch. Und eben den Holger Sigmund Schulze als Präsidenten. Und dann gibt es eben noch 2 Beiräte, die auch von der Mitgliederversammlung gewählt werden, die quasi das Präsidium oder den sogenannten Beirat komplett machen, der quasi für die operative Ausrichtung beim KSC zuständig ist.
Und die beiden heißen Thomas Hock und Christian Fischer.
Genau, Christian Fischer. Genau. Und da gab es dann eben im März eine Sitzung, wo es eben um die Ausrichtung ging. Und dann kam es plötzlich zu einem Abwahlantrag, beziehungsweise stand die Entscheidung im Raum, dass man Oliver Kreuzer absetzen muss, weil es mit dem nicht mehr funktioniert. Und Holger Sigmund Schulze hat dann gewissermaßen mit den beiden Beiräten gegen die Vizepräsidenten Pilarski und Müller eben die Absetzung von Oliver Kreuzer durchgesetzt mit einer 3-2 Entscheidung. Und das war quasi so der Auftakt zu einem, man kann es House of Karlsruhe nennen, Game of Thrones, wie man auch immer will, also wirklich zu einem Schauspiel für die Öffentlichkeit, wie ich es beim KSC, aber auch sonst selten im deutschen Fußball erlebt habe. Und irgendwie bemerkenswerterweise haben sich die Medien gar nicht so richtig dafür interessiert. Auch beim Kicker findet man bis heute relativ wenig zu der ganzen Geschichte. Das wurde ja erst irgendwie berichtenswert, als es dann vor kurzem, Anfang März, glaube ich, zur außerordentlichen Mitgliederversammlung kam, in der dann Martin Müller zur Disposition stand.
Dann gab es ja auch zwischendurch noch eine abgesagte Mitgliederversammlung oder eine späte, die dann zur außerordentlichen Mitgliederversammlung im März wurde, oder? War das so?
Ja, nee, genau. Also wie gesagt, die Chronologie im Endeffekt hat Martin Müller, um das vielleicht ganz, ganz kurz zusammenzufassen, wie gesagt, hört euch die 2-3 Folgen an, die es dazu gibt, zweimal Rasenfunk und eben einmal Millerton im letzten Oktober. Martin Müller hat halt massiv die Öffentlichkeit gesucht und hat da immer wieder geschossen. Und der Verein ist quasi auch auf der Homepage permanent über jedes Stöckchen gesprungen. Und es war dann quasi eine Mitgliederversammlung geplant. Das war klar. Und die wurde quasi mit Spannung erwartet. Das hatte ich im November dann auch schon gesagt, weil sich dann beide Lager in Stellung gebracht haben. Also es gab einen Abwahlantrag also zum Vizepräsidenten Martin Müller, der wurde aber quasi aus dem Müller-Lager beziehungsweise von Unterstützern von Martin Müller gekontert mit einem Abwahlantrag fürs restliche Präsidium. Und dementsprechend standen dann quasi auf der Tagesordnung mehr oder weniger jeweils Abwahlanträge der beiden Lager. Der Mitgliederrat, der Vorsitzende Martin Gläser, hat sich dann quasi hingestellt und hat dann am Anfang dieser Mitgliederversammlung gesagt, Leute, können wir jetzt gerne machen, aber wenn wir das machen, sind wir möglicherweise führungslos.
Oh Gott.
Und dann, was ich finde, das war ein relativ schlauer Antrag. Und zwar, es wurde beantragt, beide Abwahlanträge von der Tagesordnung zu nehmen.
Okay.
Bei der Mitgliederversammlung. Und weil irgendwie das Licht passte da nicht so ganz in Karlsruhe in der Halle. Und dann waren die Mikros offen, da hat man so gehört, wie sie auf dem Podium miteinander diskutiere, ob man denn jetzt so mit Kärtchen hochhalten, das irgendwie beurteilen kann. Dann sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass man das nicht beurteilen kann. Und da gab es tatsächlich so den klassischen Hammelsprung wegen der ganzen Geschichte.
Oh Mann.
Was dann halt auch so ein bisschen das Ganze verzögert hat und noch aufgebauscht hat. Und das Ende vom Lied war dann folgendes, dass tatsächlich beide Anträge runtergenommen wurden. Später wurde aber eine Einzelentlastung der Präsidiumsmitglieder vorgenommen, was ich jetzt irgendwie nicht so ganz ungewöhnlich finde, also ich aus meiner Perspektive. Und da wurde eben Martin Müller die Entlastung verweigert. Was ja erstmal juristisch oder so, oder das hat ja erstmal gar keine Folgen, das hat ja nur Folgen, falls der Verein an die Wand fährt, dann kann man halt irgendwie haftbar gemacht werden. Aber ich sag's mal so, das war meiner Meinung nach von den Mitgliedern ein klares Zeichen dafür, wo andere Leute, glaube ich, in ähnlichen Ämtern beispielsweise auch schon einfach Konsequenzen gezogen hätten und gesagt haben, okay, wenn ich so unter Beschuss stehe hier, dann macht das keinen Sinn, dann trete ich zurück. Das hat er aber ausgeschlossen.
Er hat es halt auch in den Medien auch immer wieder kolportiert, dass er auch nicht zurücktreten wird.
Ja? Nee, genau. Und das Ding ist halt, wenn man dann halt das ganze Jahr so verfolgt, also wie oft er an die Öffentlichkeit ging. Und dann gab es quasi vor der Mitgliederversammlung irgendwie ein Gespräch, ein Klären, das unter allen Personen, wo sie sich irgendwie scheinbar, also konkrete Inhalte sind dann nicht raus an die Öffentlichkeit gekommen, aber wo sie sich quasi gegenseitige Spielregeln oder Abmachungen gemacht haben und dass die dann quasi direkt wieder gebrochen werden, hat dann quasi das Tischtuch, glaube ich, endgültig zerschnitten. Es gab dann einen Tag nach der Mitgliederversammlung, gab es dann die Versammlung, ich sage es jetzt ein bisschen vereinfacht, der Auktionäre, der KGAA, beim KSC. Und da haben wiederum die Firma GEM von Martin Müller, die dort vertreten wird von seinen beiden Söhnen, haben da dem Aufsichtsrat wiederum die Entlastung verweigert. Was natürlich Beobachter als Retourkutsche definiert haben. Die war dann am 5. Dezember die Geschichte. Und am 9. Dezember hat dann der Aufsichtsrat wiederum auf der Homepage des KSC eine Meldung rausgegeben, dass er quasi dem Martin Müller den Rücktritt empfiehlt. Weil er sich quasi nicht an Absprachen gehalten hätte und so weiter und dass quasi vertrauensvolle Mitarbeit nicht mehr möglich ist, so in letzter Konsequenz. Und es quasi das größte, in Anführungszeichen, Dorfvereins-Highlight habe ich jetzt ganz vergessen. Der Vorsitzende war es, glaube ich, des sogenannten Freundeskreises KSC. Das sind so Kleinsponsorenpool, nenne ich es jetzt mal. Also ähnlich wie der Unterstützerclub, den es mal beim St. Pauli gab. Der hat tatsächlich im VIP-Bereich vom Wildparkstadion den Martin Müller irgendwann zu späterer Stunde geohrfeigt. Das geht natürlich überhaupt nicht so. Aber auf was man, wo man da, beziehungsweise wie krass die Gräben und wie tief die waren, sieht man ja an solchen Geschichten ganz gut.
Total.
Und der Mitgliederrat hat sich die ganze Geschichte angeguckt und hat dann quasi eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, die quasi nur einen einzigen Tagesordnungspunkt hatte, den Vizepräsidenten Martin Müller eben aus wichtigem Grund abzuberufen. Natürlich die Leute, da waren natürlich genug Mitglieder da, die diese, da kommt man natürlich hin, ist ja klar. Das war eine virtuelle Veranstaltung. Genug Mitglieder haben natürlich, die auf Seiten von Martin Müller stehen oder standen, die haben dann natürlich im Rahmen dieser Mitgliederversammlung immer wieder darauf hingewiesen, wie rechtmäßig die denn sei. Und wenn man sich die Kicker-Artikel zu dem Thema durchliest, ist es auch ein großes Thema. Nachdem Martin Müller dann abgewählt wurde auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung, heißt, glaube ich, die Überschrift beim Kicker auch irgendwie Abwahl mit Farbenbeigeschmack oder so.
Ja.
Problem bei der Sache ist, natürlich wirst du juristisch möglicherweise nichts Handfestes finden, aber wenn man sich diesen ganzen Prozess dieses Jahr anschaut, dann bleibt halt dem Mitgliederrat auch irgendwann keine andere Möglichkeit mehr, als zu sagen, okay, wir müssen den irgendwie, also es geht halt nicht mehr anders. Man hat den diverse Brücken gebaut aus meiner Perspektive, hätte jederzeit zurücktreten können und hat es nicht gemacht. Und ich finde dann quasi in letzter Konsequenz das folgerichtig, dass er abgewählt wurde. Also er hat da auch nochmal sein Demokratieverständnis irgendwie dargestellt. Und ich kenne es vom beruflichen Hintergrund so, wie es eben beim KSC auch gemacht wurde oder wie es angedacht war. Zu Präsidiumsgeschichten äußert sich der Präsident.
Ja.
So. Martin Müller hat ganz deutlich auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung gesagt, er sieht es nicht so. Wenn er gefragt wird, sagt er natürlich was. Und wenn man quasi daran sieht, weißt du, wie ich meine, daran sieht man ja schon ein Grundproblem. Und wenn die nicht miteinander können, dann geht es halt eben nicht weiter.
Ja. Du hattest ja auch schon immer gesagt, oder sagen wir mal so, in den Folgen auch beim Max, aber als auch bei Yannick, dass Martin Müller sich eigentlich sehr gerne selbst als Präsident des Vereins gesehen hätte.
Möglicherweise ja. Also bei Martin Müller darf man halt eine Geschichte nicht vergessen, dass er eben dem KSC mit sehr viel Geld, mit 5 Millionen Euro ausgeholfen hat.
Ja.
Und das ist natürlich ein Faustpfand, ne? Geld im Fußball, mit dem man schon hausieren gehen kann, sage ich. Oder beziehungsweise, dass man gut als Mittel nutzen kann. Und er hat dann noch so ein bisschen sein Demokratieverständnis dargestellt. Das war auch sehr spannend. Er hat sich tatsächlich verglichen mit diesen Fanprotesten, die da waren im Dezember. So hat im Endeffekt gesagt, ja, die Fanproteste, die wurden doch total positiv wahrgenommen, weil der DFL, die DFL-Abstimmung zu den Investoreneinstieg, der war ja auch nicht so richtig demokratisch. Und deshalb versteht er gar nicht, dass er im Endeffekt vom Mechanismus her genau dasselbe gemacht hat wie die Fans. Er hat quasi protestiert und hat darauf hingewiesen, dass Dinge nicht demokratisch abgelaufen sind. Und ja, deshalb versteht er gar nicht, warum er so schlecht wegkommt. Und mit diesem nicht demokratischen Ablauf meint er natürlich die Abberufung im Kern von Oliver Kreuzer. Worüber ja. ich natürlich auch, also mit der bin ich grundsätzlich auch nicht zufrieden. Also ich verstehe bis heute nicht, und ich glaube, das hat mittlerweile auch der Präsident so ein bisschen eingesehen, dass das vielleicht nicht der cleverste Move war. Ich verstehe bis heute nicht, warum das so eine Hoppla-Hopp-Geschichte wurde.
Du hattest ja auch damals erzählt, oder diese Abstimmung war viel denkbar knapp aus. Ne? Es waren die beiden Vizepräsidenten Martin Müller und Günter Pilarski haben gegen die Entlastung gestimmt und wurden von den drei Beiratsmitgliedern, nämlich dem Präsidenten Holger Sigmund Schulze und den Beiratsmitgliedern Thomas Hock und Christian Fischer überstimmt. Ist denn da das, was ist eigentlich mit Pilarski und dem restlichen Präsidium? Also ich meine, Martin Müller steht die ganze Zeit in der Kritik, so zu Recht, so wie du das jetzt auch dargestellt hast. Aber Günter Pilarski, der ebenfalls mit Martin Müller als Vizepräsident gegen diese Entlassung gestimmt hat, der taucht nirgendwo eigentlich großartig auf. Und auch die anderen Beiratsmitglieder, also der Präsident natürlich schon ein bisschen mehr, weil er sich ja auch, weil der ja auch Position beziehen musste. Aber auch die anderen Beiratsmitglieder tauchen irgendwie so kaum irgendwo in so Diskussions- oder auch in Medienartikeln auf.
Ja, also ich glaube, im Kern ist es tatsächlich so, dass es ein Konflikt zwischen Holger Sigmund Schulze, dem Präsidenten, ist und dem Vizepräsidenten Martin Müller. Aktuell kein Vizepräsident mehr. Dazu kommen wir auch noch. Das wird möglicherweise gekippt, woran ich nicht glaube. Mhm. Aber im Kern ist es quasi ein Konflikt zwischen Präsident und Vizepräsident. Und der zweite Vizepräsident, Günter Pilarski, der ist im wahrsten Sinne des Wortes die graue Eminenz im Präsidium. Der hält sich immer sehr diplomatisch zurück, hat aber auch geschäftliche Verbindungen mit Martin Müller.
Als ob ich es nicht geahnt hätte.
Hat auch sehr viel Geld, hat auch dem Verein immer wieder mit Geld geholfen. Also der hat, wie man sagt, ausgesorgt. Und bei Pilarski, was auch ein Faktor sicherlich ist, jetzt ganz rein objektiv, ist natürlich sein Alter. Der ist weit über 80.
Okay.
Und der hat sich konkret immer zurückgehalten. Auch bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde er ein paar Mal gefragt, wie er sich denn jetzt verhält in Zukunft. Da hat er gesagt, ja, er hat irgendwie kein Problem gehabt mit dem Holger Sigmund Schulze. Also er wird sein Vizepräsidentenamt auf keinen Fall niederlegen, wenn Martin Müller abgewählt wird.
Okay.
Und zu den anderen kann ich so viel gar nicht sagen. Die traten jetzt in letzter Zeit nicht so oft in Erscheinung. Tatsächlich. Okay. Also da ist deine Beobachtung durchaus zutreffend.
Okay. Dann harren wir da Dinge, was da jetzt noch passieren wird.
Genau, vielleicht ganz spannend, wenn ich da rein darf, kurz noch, um das zum Abschluss zu bringen. Ein Mitglied hat natürlich dagegen geklagt, gegen die außerordentliche Mitgliederversammlung. Ah, zum einen, ob die überhaupt rechtmäßig einberufen wurde. Da hat quasi die zuständige Richterin schon gesagt, ja, die wurde rechtmäßig einberufen. Mhm. Und der zweite Punkt, wichtiger Grund, der wird jetzt quasi nochmal bewertet vom Gericht. Und da gibt es jetzt eine Entscheidung am 5. April. Das müsste Freitag sein. Also Freitag vorm Spiel gibt es eine Entscheidung des Gerichtes, ob diese Abberufung oder die Abwahl von Martin Müller rechtmäßig wäre. Und wenn die nicht rechtmäßig wäre, wäre das natürlich ein absoluter GAU, weil dann käme er quasi als Vizepräsident zurück. Aber das sieht man, er hat sich noch nicht geschlagen gegeben.
Unfassbar. Weißt du, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal 20 Minuten über das Thema sprechen können, aber wir können. Unfassbar.
Ja. Und wie unfassbar, gesagt, alles was bei euch Oktober abgeht. Hört euch die anderen Folgen an, das macht jetzt keinen Sinn mehr.
Unfassbar. Aber wir haben noch ein weiteres Thema, was auch sehr spannend ist, oder was ja sehr tragisch ist eigentlich. Und das hatten wir ja schon beim letzten Auswärtsspiel, da waren wir ja beide im Stadion. Da haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Das hatte rund um die missglückte Choreo im November 2022 zu tun. Denn auch hier gäbe es ja Neuigkeiten. Yannick hatte damalig auch auf den Kicker-Beitrag verwiesen. Da könnt ihr euch das alles anschauen. Nochmals durchlesen. Findet ihr in seinem Artikel zum VDS. Den packe ich ja eh in die Shownotes. Kurz zusammengefasst, beim Spiel des KSC gegen unseren FCSP hatten Fans Rauchtöpfe gezündet. 11 Menschen erlitten Verletzungen durch Rauchgas. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe leitete daraufhin Ermittlungen ein und es wurden dann 3 Mitarbeiter des Fanprojekts befragt, um die Namen der Täter zu erfahren. Die Mitarbeiter des Fansprojektes haben die Aussage verweigert, klar, um das Vertrauensverhältnis zu den Fans und ihrer sozialpädagogischen Arbeit zu schützen. Und dann bei der erneuten Befragung vor dem Amtsgericht schwiegen sie jetzt nochmal. Und die Staatsanwaltschaft drohte den Mitarbeitern unter anderem mit Beugehaft. Ich weiß, dass im März mehr Neuigkeiten geben sollte. Was sind diese aktuellen Neuigkeiten?
Na, die Neuigkeiten sind jetzt erstmal, dass es sogenannte Strafbefehle gab gegen die 3 MitarbeiterInnen vom Fanprojekt. Ich selbst bin jetzt juristisch nicht bewandert. Quasi die Staatsanwaltschaft, der ist sehr wichtig zu betonen, dass man damit vorbestraft ist. Und die Strafbefehle sind quasi, wenn man es runterbricht, eben aus meiner Laiensicht jetzt vor allem Geldstrafen. Es sind, glaube ich, 60 Tagessätze,
120 Euro. Jeweils.
Genau, jeweils.
Und jeweils 120 Tagessätze, 60 Euro.
Und da muss ich halt ganz klar auch vom KSC und vom Fußball weggehen. Mich erschüttert es total, weil ich ehrlicherweise, ich war damals im Stadion, auch mit Familie und Kindern, war zwar auf der Nordseite des Stadions, auf der anderen Seite. Ja. Ich fand das mit den Rauchtöpfen auch total unangenehm, aber ich hätte jetzt erstmal, also es war jetzt keine Choreo, die ich in der Form noch nie gesehen hätte vorher im Fußball. Also, dass daraus so ein Rattenschwanz entsteht und quasi auch der Staatsanwalt wirklich alle Mittel, die er zur Verfügung hat, ich glaube, das kommt nämlich auch in diesem Kicker-Artikel so ein bisschen raus, natürlich jede Ermittlung unterliegt quasi einem Abwägen und quasi einer Verhältnismäßigkeitsabwägung und hätte beispielsweise die Leute vom Fanprojekt gar nicht befragen müssen. Also wenn er quasi zum Ergebnis kommt, das macht keinen Sinn in dem Sinn, dann hätte er das auch lassen können, aber scheinbar geht es ihm darum, in irgendeiner Form ein Exempel zu statuieren und da wurden ja auch ganz wilde Sachen konstruiert, weil diese ganzen Anfangsverdachte, die ich da teilweise gelesen hatte, irgendwie so in Richtung, damit er quasi alles ausschöpfen kann, was er hat, so Bildung terroristischer Vereinigung und so, das finde ich halt alles echt harter Tobak.
Ja.
Und mit meinem gesunden Menschenverstand, muss ich ehrlich sagen, kann ich es auch nicht nachvollziehen, weil quasi die Vorladung für die 3 MitarbeiterInnen kam daher, dass sie bei einem Gespräch vermittelnd dabei waren, wo sich quasi die Zuständigen für die Choreo mit den quasi zu Schaden gekommenen Leuten an den Tisch gesetzt hatten. Ja. Und ich denke mir dann, wäre ich der Staatsanwaltschaft, würde ich mir denken, aha, die Zivilgesellschaft funktioniert irgendwie in dem Sinn noch. Die Leute können sich an den Tisch hocken und klären das offensichtlich miteinander oder reden zumindest miteinander. Und quasi und das finde ich halt mit das Absurdeste, aus dieser Gesprächssituation zu versuchen, quasi Namen rauszupressen, finde ich einfach harter Tobak. Und dass man da halt auch irgendwie keine Ruhe gibt, das finde ich einfach krass. Also es geht einfach darum, ein Exempel zu statuieren, offensichtlich. Das dann quasi weitaus größere Bedeutung hätte vom Fußball abgesehen, also auch in ganz andere Geschichten. Ja, und dann quasi hier bei Zeugnisverweigerungsrecht der sozialen Arbeit und so wären.
Ja. Genau, das ist ich meine, das ist das Vertrauensverhältnis mit den Adressaten, und wir müssen ja auch mal sehen, dass man da eine sozialarbeitische Arbeitsgrundlage schützen muss. Also das geht gar nicht. Also ich bin immer noch zutiefst erschüttert. Also das sind auch massive Strafzahlungen. Also ich meine, fast 7.500 Euro, pro Person.
Ja.
Ja, das ist ganz schön hohes, das ist halt nicht nur die Vorstrafe, sondern halt auch diese massiven Strafzahlungen. Dazu hat sich auch das Bündnis für Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit geäußert. Die Pressemitteilung verlinke ich euch auch mal in den Shownotes. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kerwela Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal möchte ich euch die It's All Good Latin Gose vorstellen. Die It's All Good Latin Gose sorgt mit hochwertigen Zutaten wie Acerola-Püree, Kakaofruchtsaft, Syltermeersalz und rosa Pfefferbeeren für ein lateinamerikanisches Aromenspektakel in eurem Mund. Da sage ich nur, gönnt euch. Mehr zur Kerwela Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zur It's All Good Latin Gose findet ihr unter www.kerwela.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, daher würde ich mal jetzt sagen, lass uns mal kurz gucken, wie ihr diese aktuelle Saison bisher hingelegt habt. Und ich würde als Startpunkt das Hinspiel wählen. Ihr standet nach der Niederlage bei uns am Müllerntor auf Rang 14 und hattet dann damit am 11. Spieltag 12 Punkte und nur 2 Punkte Abstand vom Relegationsrang. Heute steht ihr sicher auf Platz 6, habt bereits 39 Punkte und seid einer der attraktivsten Offensiven der Liga. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssten vielleicht noch ein Spiel weitergehen. Dem Auftritt am Millerntor gab es ein 0-3 gegen Paderborn zu Hause.
Ja, genau.
Verbunden quasi mit dem Fall auf den Relegationsplatz 16. Nichtsdestotrotz fand ich auch damals, und dann war ich irgendwie bei Max im Rasenfunk zu Gast und seitdem haben wir irgendwie nur noch zweimal verloren und die Partnerinnen und der Partner, Gesprächspartner, die damals da waren, Nürnberg und Fürth, die sind mittlerweile hinter uns. Ich weiß nicht.
Also, Max,
ich war was da, denkst ja, du? Ja, genau, habe ich auch schon irgendwie nach dem 4-0 gegen Fürth nochmal in diese Gruppe geschrieben und habe gesagt, ey, danke für dieses Gespräch, hat irgendwie geholfen. Vielleicht liegt es am Rasenfunk, glaube ich aber nicht. Schwer zu sagen. Also ich bin schon die ganze Saison über relativ optimistisch gewesen. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen gemacht hat, waren tatsächlich haarsträubende individuelle Fehler in der Abwehr, die wir bis heute aber auch nicht so ganz raus haben. Nichtsdestotrotz muss man rein spielerisch und wo wir schon immer gut waren und was immer besser wird oder was jede Saison richtig gut funktioniert, ist das Spiel gegen den Ball.
Ja.
In der ersten Saison unter Eiche, das war 2021, glaube ich, in der ersten vollen Saison unter ihm, das war erstes Spiel in Hannover, habe ich irgendwie zu meinen Leuten geschrieben, ey, wie die anlaufen, das habe ich seit Jahren nicht mehr beim KSC gesehen, wie die quasi die anderen stressen. Und sowas, also wie gut dieses Spiel gegen den Ball ist, hat man auch am Millerntor gesehen, über ganz, ganz weite Phasen, bis uns so ein bisschen die Luft aufging hinten raus, wegen der dünnen Bank. Ja. Also da haben wir St. Pauli wirklich irgendwie immer auf die Flügel gedrängt. Die mussten ganz unkontrollierte Diagonalbälle spielen. Viele von denen sind ins Ausgelandet. Das hat schon immer gut funktioniert. Nur das Spiel mit Ball und auch nach vorne, die Kreativität war nicht so ganz vorhanden. Und ansonsten haben wir, glaube ich, in der Winterpause wieder gut gearbeitet. Nach dem 0-3 gegen Paderborn kam 2-2 gegen Hertha. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Spiel, dass man da nicht zum dritten Mal hintereinander unglücklich verloren hat, sondern quasi das Unentschieden gestaltet. Und dann ist es eigentlich schon Richtung Winterpause immer stabiler geworden. Und vor allem wichtig, die Ergebnisse sind dann doch mal gekommen. Also zum Beispiel 3-2 gegen Elversberg unmittelbar vor der Weihnachtspause war extrem wichtig. Und dann hast du eigentlich vom Spielplan her einen ganz guten Start gehabt ins neue Jahr. Wieder Osnabrück zu Hause und so weiter. Und dann ist man in so einen Flow gekommen, der oft wenn es gut läuft, relativ schwer aufzuhalten ist. Und man muss eben sagen, grundsätzlich, wir sind deutlich stabiler geworden. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, wir haben in der ganzen Rückrunde nur erst 11 Tore kassiert. Genauso viel wie St. Pauli und haben auch schon 4-0 gespielt. In der ganzen Hinserie waren es 30 Gegentore und nur 2-0. Und wir sind vor allem durch einen einfachen Wintertransfer mit Nikolai Rapp ein bisschen flexibler geworden, so dass Eiche umstellen konnte auf eine Doppel-6 in der Rückrunde phasenweise, womit Jerome Gondorf vor allem extrem entlastet auch wurde, weil der musste im 4-4-2-System natürlich da ganz, ganz viel alleine stopfen.
Ach, jetzt nimmst du mir so Fragen vorab, ne? Also die Frage nach dem System, lässt Eichner anders spielen als Saisonbeginn? Was ist mit Nikolai Rapp, der im Winter hinzukam? Ist schön, dass du das alles schon mit beantwortest.
Ja.
Und vielen Dank, das erleichtert mir die Arbeit. Ihr seid aber auch vorne sehr, sehr effektiv geworden. Also Sifzi Dadze mit 10 Treffern, Matanovic mit 11 Treffern, Schleusner mit 7 Treffern. Das zeigt schon, dass ihr auch nach vorne hin eine gewisse Wucht entwickeln könnt und Effektivität habt. Werden die eingesetzt? Wer ist da der zentrale Angelpunkt? Also vor 2 Jahren, weiß ich noch, hat Vanicek uns fast alleine das 4-4 eingebrockt. Wie ist das jetzt? Ist er immer noch der Spielgestalter und der Mastermind hinter den Toren sozusagen?
Grundsätzlich ja. Also ich muss immer wieder schmunzeln, wenn Tim, der reibt mir das immer unter die Nase, oder was heißt unter die Nase reiben? Also Tim versteht, glaube ich, nicht, warum Vanicek beim KSC spielt. Ja, weil ich glaube, es ist einer der wenigen Zweitligaspieler, der wirklich, glaube ich, jetzt im sechsten Jahr hintereinander irgendwie mindestens zweistellig gescored hat. Also auch super konstant. Also der ist natürlich als Hirn, sage ich mal, nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Aber wofür Christian Eichner wohl ein richtig gutes Händchen hat, ist für junge Spieler. Ich meine, wir haben mit Herold, dem Linksverteidiger, einen jungen Spieler. Den hat er hinbekommen. Der spielt immer besser, finde ich. Und vor allem, wen er absolut hinbekommen hat, war Matanovic. Ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt, die Anspielstation, ist Igor Matanovic vorne dran. Natürlich hat der KSC da einen Beitrag. Aber ich habe schon, als er kam, habe ich mich nochmal mit ihm beschäftigt im Sommer. Der muss bei Frankfurt schon eine überragende Vorbereitung gespielt haben. Und bei Igor kommt ein Punkt zum Tragen. Er ist jetzt zum ersten Mal in den letzten 2 Jahren richtig fit.
Ja, verletzungsfrei. Ja.
Und dann ist er ein überragender Spieler. Also da ist er quasi Philipp Hoffmann, steile These jetzt, Philipp Hoffmann nochmal eins draufgelegt. Einfach, weil er am Ball nochmal besser ist. Also ich weiß gar nicht, wo die Karriere hinführen soll, unter uns gesagt, muss ich ehrlich sagen. Also Igor ist Wandspieler, Igor kannst du schicken, Igor hat einen Riesenabschluss. Also der knallt Bälle aus 20 Metern aufs Tor. Das sind Granaten, das ist unfassbar.
Und ja, also sein Traum ist ja kroatische Nationalmannschaft, wie ich hörte. Also
Ja, da habe ich so ein bisschen geschmunzelt. Nach dem Düsseldorf-Spiel hatte ich hier abends geguckt. War Christian Wück irgendwie da als Experte, der jetzt Frauennationaltrainer wird, und da hat irgendwie der Moderator gemeint, ja, hier, du wirst von Christian Wück immer verglichen mit Mario Gomez, würdest du dem zustimmen? Hat der Igor gesagt, nee, ich bin eher Mandžukić.
Süß, ne?
Ja, total. Aber gut, aber in dem Sinn, also es läuft halt auch, und ja, ist trotzdem irgendwie, es ist so, also ich bin grundsätzlich total zufrieden, aber es ist so ein bisschen eine komische Rückrunde, so ein bisschen St. Pauli-Feeling vom letzten Jahr, würde ich sagen, Rückrunde. Man hat so ganz, ganz leichte Tuchfühlung auf Rang 3, sieht quasi, wie die da rumdilettieren um Platz 3, Woche für Woche. Und so, es fehlen so.
Der Punch,
der Punch fehlt nicht so richtig, aber ich habe so den Tabellenrechner schon so oft angeworfen und es fehlen immer so bis zum Saisonende so 2, 3 Punkte, um so den richtigen Coup zu schaffen. Und es sind immer so in Spielen, wo es irgendwie, wo du was mitnehmen solltest, gelingt es dann doch nicht. Zum Beispiel 2-2 in Wiesbaden, oder jetzt verlieren sie vor 2, 3 Wochen das Spiel in Kiel, wo wir waren. Das ist so 90 Minuten ein 0-0-Kick. Und dann macht der Holtby da so einen abgefälschten Ball aus der Entfernung, der ist drin. Und dann verliert man 1-0. Aber naja, ich bin hochzufrieden, weil natürlich die Rückrunde auch dann Highlights geschenkt hat. Da werde ich wahrscheinlich, wenn meine Kinder größer sind, noch erzählen. Also
wir nennen wir mal ganz zart und sachte, und Thomas möge es mir jetzt bitte verzeihen, das 7-0 gegen Magdeburg.
Das 7-0 gegen Magdeburg, aber das war Slapstick pur. Also das war, da, also steht ein anderer Gegner auf dem Platz oder ein Gegner, der eine andere Tagesform hat, dann geht das Spiel vielleicht nur 3-0 aus. Ich meine, das reicht auch, aber das waren ja Slapstick-Tore, das Gott, oh Gott. Ich denke da vor allem, also was für uns total wichtig war, hier für die Reisegruppe Riesling in Anführungszeichen, war das 4-3 beim HSV. Ich glaube, das war einer der schönsten Stadionmomente der letzten Jahre für mich.
Ja.
Weil ich quasi, ich wohne jetzt seit 17 Jahren in Hamburg und ich bin gestartet mit einem Auswärtsspiel beim HSV in der ersten Bundesliga-Saison, wo wir am letzten Spieltag irgendwie 0-7 abgeschossen wurden. Und die ganzen Spiele, ob es jetzt Relegation war, Pokal oder die ganzen Ligaspiele, die waren in den letzten Jahren waren immer schlimm, die waren immer im Winter, stand irgendwie bis zur 60. Minute 0-0. Man denkt sich, ey, das ist doch jetzt einmal einen Punkt mitnehmen, wäre doch super schön. Und dann gucken die immer noch 2 rein. Und dass wir die wirklich eigentlich, dass es 3-4 eigentlich viel deutlicher war, als es so auf den ersten Blick war, ja, das war ein richtig schöner Tag. Ich habe danach auch meinen ersten Sticker meines Lebens gemacht.
Oh Mann.
Haben wir eine Kurve bekommen und genau. Und natürlich das 4-0 gegen Kaiserslautern, wenn ich noch was herausheben will. Das war auch brutal.
Ja,
ich habe, glaube ich, Pfälzer noch nie aus ihrem Stadion fliehen sehen in der 80. Minute, weil sie zu viel hatten. Das war echt total. Naja, egal. Ich fange an zu schwelgen, sorry.
Ja, dann lass uns mal zum Spieltag kommen. Ja. Ich gehe schon von einem gut besuchten Wildpark aus. Unser Block ist relativ voll. Die genauen Zahlen weiß ich jetzt noch nicht, aber werdet ihr bestimmt im Laufe der Woche noch erfahren. Wer wird denn bei euch am Samstag fehlen? Verletzt oder gelb gesperrt?
Ja, also auf jeden Fall ist erstmal das Stadion ausverkauft. Das ist schon lange ausverkauft. Ich fahre auch hin am Samstag. Es waren quasi St. Paulianische Verhältnisse. Ich war nach 3 Minuten im Ticketshop und habe keine Stehplatzkarte mehr bekommen, musste einen Sitzplatz kaufen. Von daher wird es, glaube ich, die Stimmung richtig geil. Und im Endeffekt, was wir jetzt so ein bisschen ersetzen müssen, ist vor allem der Robin Bormuth, der sich tragischerweise Kreuzband gerissen hat. Mhm. Und ansonsten ich bin gespannt, für was er sich entscheidet. Weil wir haben im Laufe der Saison, im Laufe der Rückrunde mit einem Stürmer vorne gespielt oder mit 2 Stürmern. Mhm. Gerade Budu ist echt sensationell gut drauf, hat sich ja jetzt auch mit Georgien für die EM qualifiziert und der wird wahrscheinlich auch bis in die Haarspitzen motiviert sein. Und ansonsten wird es nicht so viel Grund geben zu wechseln. Ehrlicherweise muss man ja natürlich auch sagen, dass die Bank so ein bisschen hinten raus auch gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, da groß zu wechseln. Also okay. Ich bin gespannt, ob er sich mit einem Stürmer entscheidet oder 2 Stürmern. Mal gucken.
Okay. Und bei uns werden. Entschuldige bitte.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob Beifuß. War bei Beifuß was? War der verletzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, Marcel Beifuß, der Ex-St. Paulianer, hat auf jeden Fall Bormuth ersetzt im ersten Spiel.
Mhm. Okay. Bei uns fehlen Stand heute Scott Banks, Erik Alstrand und Simon Zoller. Wir hoffen, dass Philipp Treu, Carlo Bukalfa und Dapo Afolayan zum Spiel fit werden. Elias Saad wird ja nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung stehen. Aber es ist ja auch erst Mittwoch, wie sich das dann alles entwickelt. Könnt ihr dann auf der Spieltags-PK von Fabian Hürzeler, ich weiß gar nicht, wann die ist, ich glaube am Freitag oder am Donnerstag, keine Ahnung, müsst ihr nochmal reingucken, erfahren. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet?
Ich bin tatsächlich deutlich zuversichtlicher als im Hinspiel noch. Im Hinspiel hat mich dann überrascht, wie gut man quasi diesen Hürzeler-Fußball, nenne ich ihn jetzt mal, im Griff hatte. Was macht mich zuversichtlich, macht mich vor allem erstmal, dass wirklich wir in der Situation, du hast es schon erwähnt, wir sind jetzt Sechster, wir sind quasi safe, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben, dass es ein Samstagabendspiel wird. Ich kann nur allen St. Paulianern raten, die kurze Hose einzupacken. Es soll bis zu 27 Grad werden am Samstag in Karlsruhe. Es wird ein fantastisches Abendspiel und wenn Karlsruhe in den Flow kommt, glaube ich tatsächlich, dass St. Pauli auch mal wieder fällig ist. Ich meine, die waren jetzt ein bisschen öfter fällig in der Rückrunde als noch in der Hinrunde, aber das Spiel ist komplett offen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Karlsruhe tatsächlich das 2-3-0 gewinnt.
Dein Tipp?
Ich tippe, kommt 3-1 für Karlsruhe.
Okay, ich tippe auf ein 3-2 für uns. Leider Gottes habe ich die letzten beiden Niederlagen lagen immer bei mir, wenn hier irgendjemand moderiert hat bei uns. Also blame it on me, wenn wir verlieren sollten, dann alles auf mich, ich kann es vertragen.
Und alle guten Dinge sind ja auch 3, ne?
Bitte?
Alle guten Dinge sind ja auch 3.
Ja, ich habe das letzte Spiel in Wiesbaden auch noch vor mir, also ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht beschwören, das macht mir jetzt schon schlechte Laune. Aber ich treffe ja auf ein 3-2. Somit wünsche ich allen viel Spaß am Samstagabend, wo ihr mir das Spiel verfolgt. Ich wünsche allen Auswärtsfahrerinnen eine gute Anreise. Und bei dir, Jörn, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte der Sendung gehören dir.
Letzte Worte ist immer so schwer. Also ich freue mich einfach auf einen schönen Samstagabend wie Bolle. Habe schon lange meine Zugtickets gebucht. Treffe auch viele St. Paulianer, die ich tatsächlich auch unterbringen konnte bei Kumpels in Karlsruhe. Und ich freue mich einfach auf einen schönen Fußballtag. Ja, das war's auch.
Dann vielen Dank und tschüss.
Tschüss.